Wenn ich über Gründe zum Danken nachdenke, dann ist es immer auch Musik, die mich mein ganzes Leben mit Jesus schon begleitet hat, dass ich singen kann, dass ich ein Musikinstrument spielen darf und dass einfach so viel Freude in meinem Herzen selbst immer wieder ist und ich anderen damit was Gutes tun kann. So, jetzt ist die Kamera eingestellt und ich möchte nochmal alle, die zu Hause jetzt an ihren Monitoren sitzen und die Predigt, den Gottesdienst mitverfolgen, einfach Gottes Segen wünschen, dass ihr heute Morgen oder wann auch immer ihr das anschaut, einfach erlebt, wie der Heilige Geist mit dem Wort Gottes euer Herz berührt und erfüllt und Glauben stärkt. Letzten Sonntag hat Miriam eine Predigtreihe begonnen, die ich heute fortsetzen möchte. Eine kleine Erinnerung, es geht um den Brief von Paulus an die Gemeinden in Galatien, der sogenannte Galaterbrief. Und Paulus hat in diesem Brief auf eine Bedrohung reagiert. Das Evangelium, so wie er es gepredigt hatte, wurde verfälscht. Es war eine echte Bedrohung für den Glauben, den er mit diesem Evangelium begründet hat im Leben dieser Menschen. Das Evangelium war ja ganz einfach. Wer auf das stellvertretende Opfer von Jesus am Kreuz vertraut, weiß, dass die Strafe, die mir, die uns gegolten hätte, auf Jesus gelegt wurde. Er ist unseren Tod am Kreuz gestorben, damit wir Leben haben. Gottes Liebe wurde hier greifbar, sichtbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen Sohn gab. Und das genügt. Der Glaube an Jesus und das, was er getan hat für uns, genügt, um gerettet zu werden. Für alle Zeit und Ewigkeit. Und da muss nichts mehr dazugefügt werden. Das, was Jesus getan hat, war vollkommen. Und die Bedrohung war eben die, dass jetzt Menschen gekommen waren, die es scheinbar besser wussten. Die scheinbar sagten, Jesus, schön und gut, aber um wirklich anzukommen beim Ziel dort in der Ewigkeit bei Gott, müsst ihr doch noch das Gesetz halten. Und zwar alles. Und Paulus geht ungewöhnlich scharf gegen diese Menschen vor. So scharf, wie wir es in anderen Briefen von ihm gar nicht so kennen. Er sagt, wer ein anderes Evangelium predigt, als ich es getan habe, der sei verflucht. Und das wiederholt er sogar nochmal. Er war richtig aufgebracht. Richtig auf 180 geistlich gesehen hat er hier gesagt, da wurde eine rote Linie überschritten. So nicht. Und Miriam gab uns eine Hausaufgabe mit aus ihrer Predigt. Ich weiß nicht, ob ihr es nochmal nachgehört habt, mitgenommen habt innerlich. Sie hat uns die Frage gestellt, mit welcher Brille schaue ich eigentlich auf das Evangelium? Die Judenchristen, die jetzt mit dem Gesetz geprägt waren, ihr ganzes Leben lang, haben aus dieser Brille auf das Evangelium geschaut und haben hier etwas verfälscht. Was haben wir für eine Brille auf, mit der wir in der Gefahr sein könnten, das Evangelium von Jesus zu verfälschen? Diese Freiheit, die uns geschenkt wurde, durch diese Liebe und Gnade und Annahme Gottes, durch dieses große Ja zu uns, das haben die Menschen aus der jüdischen Tradition mit dem Gesetz nicht aushalten können. Diese Freiheit war ihnen suspekt. Stehen wir vielleicht manchmal in der Gefahr, diese Freiheit, die das Evangelium uns geschenkt hat, vielleicht zu missbrauchen? Zeitgeist, unbequeme Wahrheit des Evangeliums. Wo stehe ich in der Gefahr, etwas anzupassen, runterzuregeln, dass es mir passt? Das war so die Hausaufgabe von der Predigt des letzten Sonntags. Und ich habe gemerkt, es gibt so viele Bereiche in unseren christlichen Kreisen, nicht nur in unserer Gemeinde hier in der Rennfeldstraße, sondern überhaupt in christlichen Kirchen, wo es manchmal schwierig ist. Als Teenager, jetzt lasse ich euch ein bisschen in mein Herz blicken, als Teenager habe ich bald festgestellt, auf so Jugendkongressen, wie auch Miriam und Melli jetzt sind, da sind Jugendliche aus Norddeutschland auf Jugendliche aus Süddeutschland getroffen. Und die einen haben es besser gewusst wie die anderen, wie Christsein geht. Die im Norden haben ganz klar eine Grenze gezogen. Ihr im Süden, ihr trinkt Wein. Und manche, vielleicht sogar ein Gläsle, Willi, Stäpsle. Ja, das ist hier im Süden legal, auch in christlichen Kreisen. Hat keiner ein Problem, dass das auch mal einfach okay ist. Bei uns gibt es viele Weinberge, das ist normal. Hier ist Wein einfach etwas, was zu unserer Ernährung gehört, könnte man fast sagen. Und die Jugendlichen aus dem Süden, die haben mit dem Finger auf die aus dem Norden gezeigt, die so ein Zigarettchen im Mund hatten. Oder sogar eine Pfeife. Und das völlig normal gefunden haben. Vielleicht wundern wir uns auch heute über Gemeinden, die völlig selbstverständlich einen Zigarettenaschegerät vorm Gemeindehaus stehen haben. Ja, wie kann man denn? Also wirklich. Ein Christ raucht nicht. Ist für uns hier im Süden ziemlich klar, oder? Also zum guten Ton, also hier wird nicht geraucht. Ist eh ungesund. Sagen dann die aus dem Norden über uns, die wir Wein trinken. Ist eh ungesund. Das mit dem Bier. Ich weiß nicht, ob es solche Dinge kennt, ob das heute überhaupt noch eine Rolle spielt, aber das war in meiner Teenagerzeit so, so geht Christsein. Daran hat man auch äußerlich festgemacht, bist du auf dem geraden Kurs oder nicht. Und da gab es schon immer wieder Zeiten in meinem Leben mit Jesus, wo ich so ein bisschen gegen solchen Kurs rebelliert habe. Ich habe mir mal eine Pfeife gekauft. Wollte einfach mal wissen, wie das schmeckt. Es war dann immer ein bisschen schwierig, weil unsere Kinder sind ja gute Beobachter, sagt man in der Kinderpsychologie. Kinder sind gute Beobachter und schlechte Deuter. Und unser Martin, der hat gesehen, wie ich im Urlaub irgendwo abends mal so ein Pfeifchen angesteckt habe. Und der Martin ist jemand, das wisst ihr, die ihr ihn kennt, ganz gut. Der Martin ist sehr gut im Nachrichtenverbreiten. Also wenn du möchtest, dass etwas bekannt werden soll, solltest du es unbedingt dem Martin erzählen. Und dann geht es ziemlich schnell. Oma, weißt du was, der Papa, der hat im Urlaub eine Pfeife geraucht. Aber noch krasser war es, und die Person ist jetzt auch hier, herzlich willkommen Sabi und Jason, vor ein paar Jahren, die Sabi war zu der Zeit in Altensteig bei Jugend mit einer Mission, und das sage ich jetzt etwas zu meiner Schande, nicht weil ich was geraucht habe, sondern weil ich, wie ich damit umgegangen bin. Und da möchte ich euch die ganze menschliche Tragödie, die immer wieder passiert, an meinem Beispiel deutlich machen. Die Lotz und die Glöcklers haben gesagt, oh, wir gehen jetzt mal auf einen neuen Weihnachtsmarkt, wo wir noch nie waren, und sind nach Altensteig gefahren. Da ist ja wunderschön, der Weihnachtsmarkt. Und der Uli und ich haben gedacht, da gönnen wir uns mal was. Wir rauchen jetzt gemeinsam eine Zigarre. Also sind wir mit einer Zigarre dampfend durch Altensteig, durch den Weihnachtsmarkt. Ihr wisst, ich bin kein Raucher, aber irgendwie hat es einfach mal Spaß gemacht. Und da sehen wir dann tatsächlich die Sabi und andere Mitarbeiter von Jugend mit einer Mission. Du erinnerst dich, Sabi. Und was ich jetzt deutlich machen möchte, mit meinem Herzschlag, als ich die Sabi gesehen habe, habe ich mich ganz schnell geschämt für meine Zigarre. Und habe sie an dem nächsten Baum, den ich gefunden habe, ausgedrückt. Der Uli hat fröhlich weitergepafft, den hat es nicht weiter gestört. Aber ich möchte etwas deutlich machen von dem, was wir gleich im Bibeltext lesen werden, in Galaterbrief Kapitel 2. Und da bin ich so froh, dass solche Geschichten in der Bibel stehen. Ich war nicht glücklich über mich. Es war so ein innerlicher Loyalitätskonflikt. Ich wollte vor der Sabi nicht schlecht dastehen. Du kennst die Situation. Und auf der anderen Seite fand ich es auch ziemlich uncool von mir gegenüber dem Uli Loth. Er hat weiter gedampft, er ist dazu gestanden und das fand ich im Nachhinein ziemlich gut. Wir haben nie wieder über diese Situation gesprochen und ich habe einfach vielleicht mit der Sorge die Zigarre ausgedrückt, was denkt jetzt die Sabi wohl über mich? Ich weiß, dass die Sabi gnädig mit mir ist. Sie bestätigt es. Aber es sind ja meine Gedanken, nicht ihre. Meine Gedanken. So, jetzt bin ich fertig mit dieser persönlichen Geschichte und möchte mit euch in den Galaterbrief Kapitel 2 schauen. Paulus berichtet in diesem zweiten Kapitel, ich habe jetzt keine PowerPoint, bitte lest Kapitel 2 Galater zu Hause nochmal in Ruhe durch. Verfolgt das nochmal nach, auch ihr, die ihr zu Hause die Predigt anschaut. Schlagt einfach die Bibel auf. Paulus berichtet, dass er nach Jerusalem gereist ist. Jesus selbst hat ihm offenbart, dass er das tun soll. Und dort hat er die Begegnung gesucht mit den anerkannten Aposteln und mit allen, die dort zur Gemeinde gehört haben. Und er hat ihnen erklärt, was für ein Evangelium es ist, das er unter den Heiden predigt in Griechenland und überall, wo er unterwegs ist. Der Inhalt des Evangeliums, das er von Jesus predigt, und hat ihnen alles ganz offen dargelegt. Es ist vielleicht auch ein Stück weit so, dass da, wo die Gemeinde entstand, dass da, wo die Apostel, die mit Jesus gelebt haben, vielleicht noch eine ganz gewisse Rechenschaft ihnen gegenüber nochmal gut war, aber auch nochmal eine ganz gewisse Bestätigung von ihnen, was du predigst, Paulus, ist richtig. Und während er in Jerusalem war, mit seinen Mitarbeitern und so am Erklären war, kamen sogenannte falsche Brüder. Die haben ständig, weil sie so diese Freiheit des Evangeliums ihr misstraut haben, haben versucht, das Gesetz aufzuwerten und ganz neu ins Spiel zu bringen. Und Paulus schreibt in diesem Kapitel 2, dass er diesen falschen Brüdern mutig und klar entschieden entgegengetreten ist. Da heißt es in Vers 5, denen wichen wir auch nicht eine Stunde und unterwarfen uns ihnen nicht, auf dass die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Also es gibt Punkte, da muss man ganz klar eine rote Linie ziehen und sagen, das ist nicht verhandelbar. Wir werden hier die Wahrheit des Evangeliums nicht verändern lassen. Und in dieser ganzen Geschichte hat Paulus eine wunderbare Bestätigung bekommen. Die, die das Sagen hatten, die die Anerkennung hatten in der ganzen Gemeinde, als sie die Gnade erkannten, heißt es in Vers 9, die mir gegeben war, reichten Jakobus und Kephas, also Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter den Heiden, sie aber unter den Beschnittenen predigen sollten. Es ist nicht wunderbar? Paulus hat hier einen Auftrag gehabt von Jesus, geh nach Jerusalem. Erklär nochmal allen, die maßgeblich sind, das Evangelium, das du predigst. Und er hat eine sowas von klare Bestätigung bekommen und ging ermutigt und bestätigt weiter seinen Weg als Apostel für die Menschen in dem Römischen Reich. 15 Jahre später berichtet Paulus in diesem Kapitel 2, 15 Jahre später, da gab es einen Skandal in der Stadt Antiochia. 15 Jahre nachdem Paulus sich so nochmal hat prüfen lassen von den wesentlichen geistlichen Größen seiner Zeit. Folgendes ist passiert. Nachdem also 15 Jahre zuvor in diesem Apostelkonzil in Jerusalem geklärt war, was das Evangelium ist, da könnte man doch denken, alles bestens, alles gut. Doch leider macht der Faktor Mensch, wie auch bei mir, was die Zigarre angeht, immer noch mit. Und mir geht es nicht um die Zigarre, das könnte irgendwas anderes sein. Irgendwas anderes. Hört euch an, was passiert ist. Ich lese ab Vers 11 in diesem Galaterbrief, Kapitel 2. Als aber Kephas nach Antiochia kam, Kephas, das ist Petrus, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er hatte sich ins Unrecht gesetzt. Denn bevor einige von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und mit ihm heuchelten auch die anderen Juden, sodass selbst Barnabas verführt wurde, mit ihnen zu heucheln. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig handelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Kephas öffentlich, vor allen: Wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, warum zwingst du dann die Heiden, jüdisch zu leben? Petrus war doch auf dem Konzil damals in Jerusalem dabei, hat selbst mit Handschlag dem Paulus bestätigt, das ist wirklich die Wahrheit des Evangeliums, die du predigst. Was ist in den Petrus gefahren, dass er so schnell zum Heuchler wurde gegenüber dem Evangelium, dass er doch selbst geglaubt hat, dass er doch selbst gelebt hat, als er mit den Heiden an einem Tisch saß und mit ihnen Dinge aß, die er vielleicht als Jude koscher nie hätte essen dürfen? Warum ist er so schnell aufgestanden und hat sich distanziert und separiert? Da kamen welche von der ultraorthodoxen Ecke und er fürchtete sich vor ihrem Urteil, vor ihren Worten. Und da finde ich mich wieder. Auch wenn ich weiß, dass die Sabi so gnädig, sowas von gnädig mit mir ist, habe ich mich doch irgendwie gefürchtet an dieser Stelle. Wisst ihr, wovon der Text redet? Wenn wir die Wahrheit des Evangeliums kennen, und mir geht es jetzt, vergesst die Zigarre, es geht ums Evangelium. Wenn wir innerlich umkippen, wenn wir irgendwie fürchten, was könnten die anderen jetzt über mich denken? Die Furcht vor diesen Ultras, welche Auseinandersetzung hat Petrus in diesem Augenblick gefürchtet, dass er hier einfach geflohen ist, anstatt standzuhalten? In den Sprüchen lesen wir in Kapitel 29, Vers 25, Menschenfurcht bringt zu Fall. Wer sich aber auf den Herrn verlässt, der wird beschützt. Ich kenne diese Falle in mir, Menschenfurcht. Ich kenne diese Falle. Kennst du sie auch? Es gibt ganz andere Sachen als eine Zigarre. Es geht wirklich um die tiefe Wahrheit des Evangeliums und ob wir dazu stehen, wenn wir an irgendeiner Stelle in unserem Lebensalltag Menschen begegnen, vor denen wir uns vielleicht fürchten. Halten wir uns da lieber zurück? Schweigen wir, anstatt zu reden? Petrus hatte hier ganz offensichtlich eine schwache Stelle in seinem Wesen, in seinem Charakter. Ist nicht das erste Mal, dass er sich gefürchtet hat vor dem Urteil anderer. Als Jesus verhaftet wurde in dieser Nacht und verhört wurde, da hat Petrus die Nähe gesucht, um bei Jesus zu sein. Aber dann traten da ganz unscheinbare Persönlichkeiten an ihn heran. Du gehörst doch auch zu diesem Jesus. Und was ist passiert? Dreimal lesen wir in den Evangelien davon. Dreimal hat Petrus behauptet, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Wie schnell geschieht sowas in unserem Leben? Paulus ist hier sehr, sehr geradlinig. In Kapitel 1, da konnten wir aus dem Herzschlag von Paulus hören, will ich denn jetzt Menschen oder Gott überzeugen? Oder suche ich menschengefällig zu sein? Wenn ich noch menschengefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Paulus ist hier anders gestrickt innerlich. Der hatte in seinem Herzen an dieser Stelle nicht so viel Mühe, wie Petrus es hatte. Ich finde mich hier bei Petrus schon wieder. Du auch? Das sind die Gefahren, die manchmal kommen aus Menschenfurcht heraus. Und wenn du das heute Morgen ein Stück weit eine Spur bei dir entdeckst, dann ist es gut, es vor Jesus auszusprechen. Ich bin so froh, dass im Johannesevangelium dieses Kapitel steht, in dem Jesus dem Petrus am See Genezareth begegnet und ihn fragt, Petrus, sag mal, liebst du mich mehr als die anderen hier? Und Petrus wusste genau, worauf Jesus jetzt anspricht und sagt, Jesus, du weißt, dass ich dich lieb. Dreimal fragt Jesus, liebst du mich? Und Petrus sagt, Herr, du kennst mich. Du weißt, wie ich dich lieb. Mehr kann ich dir nicht sagen, aber ich liebe dich. Und was macht Jesus? Weide meine Schafe. Er erneuert seinen Auftrag. Er erneuert seinen Auftrag. Jesus sucht immer wieder aufrichtige Menschen, auch heute Morgen im Gottesdienst, die sagen an dieser Stelle, Herr, da habe ich eine Schwäche und da habe ich auch schon versagt. Und wenn Jesus dich heute Morgen fragt, ich kann es jetzt einfach meine Frau ansprechen, Claudi, liebst du Jesus? Jetzt fühlt euch mal alle ganz persönlich angesprochen. Liebst du Jesus? Dann sagt Jesus zu dir heute Morgen, du sollst mein Bote sein. Ganz neu. Dich will ich gebrauchen. Trotz deinem Versagen, trotz deiner Schwäche an dieser Stelle. Und ich will dir durch meinen Geist Kraft geben, Mut geben. Denn, so lesen wir es bei Paulus in einem seiner Briefe, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieser Geist will Raum in uns nehmen, will uns erfüllen, will uns stärken, damit wir in diesen entscheidenden Momenten unseres Lebensalltags nicht vor Furcht zittern und uns zurückziehen und separieren, sondern uns mutig dazu stellen und sagen, so habe ich Jesus erlebt und so sage ich es dir weiter. Manchmal brauchen wir eine Schärfung in unserer eigenen Lebensführung und Haltung, eine Klarheit, Mut. Und dann erklärt Paulus, nachdem er Petrus öffentlich widerstanden hat, noch einmal, worum es geht. Er erklärt auch allen, die an dieser Stelle mit dem Gesetz immer noch zu kämpfen haben, muss ich jetzt doch noch mehr tun, damit ich Gott gefalle? Muss ich doch noch mehr tun, damit ich wirklich gerettet bin? Den erklärt Paulus ganz deutlich ab Vers 19. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Mein geistlicher Status, dein geistlicher Status, wenn du an Jesus Christus glaubst, ist, ich bin mit Christus gestorben. Dann identifiziere ich mich mit ihm völlig. Diesen Tod, den haben wir verdient. Und Jesus hat diesen Tod auf sich genommen, weil das Gesetz die Sünde verurteilen musste. Und wenn ich sage, Jesus, das gilt mir, wenn ich mich damit identifiziere, dann sage ich mit Paulus, ich bin mit Christus gestorben. Wenn man gestorben ist, was ist da noch? Was ist man dann? Tod. Also ich war jetzt auf so vielen Bestattungen und manchmal habe ich noch einen Blick auf einen offenen Sarg nehmen dürfen. Ein Mensch, der gestorben ist, ist tot. Vorbei. Ich bin mit Christus gestorben und ich bin dem Gesetz gestorben. Das Gesetz hat auf mich überhaupt keinen Einfluss mehr. Ich bin ja tot. Mit mir kann das Gesetz jetzt nichts mehr anfangen. Da hat eine Beziehung geendet. Die Beziehung zum Gesetz hat geendet mit meinem Sterben mit Jesus. Und Paulus sagt, dass da eine neue Beziehung beginnt, begonnen hat. Denn es geht darum, dass ich jetzt mit Gott und für Gott lebe. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich lebe jetzt für Jesus im Glauben. Alles, was ich tue, jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jedes ins Bett gehen, jedes Aufstehen, jedes Frühstücken, jedes zur Arbeit gehen, jedes Umarmen mit meinem Ehepartner, jedes Spielen mit meinen Kindern, alles. Ich lebe für Jesus. Jedes Lachen, jedes Weinen, alles. Eine neue Beziehung. Ich lebe für Jesus. Jede Minute gehört ihm. Jede Minute ist für ihn. Wenn du heute Morgen hier im Gottesdienst sitzt, du lebst hier für Jesus. Du lebst nicht mehr für dich, du lebst für ihn. Und wenn Paulus an Jesus denkt, dann kommt Folgendes. Der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Er ist sich jeden Augenblick bewusst, dass er geliebt ist. Es gibt ja auch für Ehepaare Witze. Wir sind jetzt 40 Jahre verheiratet. Kommt jemand, ein Ehepaar, zur Eheberatung und die Frau beklagt sich beim Eheberater. Am Anfang unserer Beziehung hat mein Mann mir gesagt, dass er mich liebt. Und seither nie wieder. Sagt der Ehemann als Kommentar für einmal. Und daran hat sich doch nichts geändert. Und doch wollte die Frau es immer wieder hören. Erinnere dich an den Tag, wo du verstanden hast, dass Jesus dich liebt. Und du ihm auch gesagt hast, Jesus, ich liebe dich. Ich glaube, dass Jesus sich jeden Tag neu freut, wenn du es ihm sagst. So wie sich meine Frau jeden Morgen freuen tut oder würde. Wenn ich es ihr sage. Vielleicht eine Erinnerung für uns Ehemänner, dass wir es immer wieder sagen. Aber für uns alle, dass wir es Jesus sagen. Jesus, ich lebe heute für dich. Und so wie du mich gewiss machst, dass du mich liebst, dass du heute und jetzt Ja zu mir sagst, so sage ich heute und jetzt Ja zu dir. Für dich lebe ich diesen Tag. Für dich. Wir leben für ihn im Glauben. Und das ist jetzt nicht mehr Gesetzeserfüllung, um irgendwie seine Anerkennung noch zu gewinnen. Müssen wir gar nicht. Die haben wir schon. Sondern es ist eine Antwort aus Liebe heraus. So wie du mich geliebt hast, will ich dich wieder lieben. So wie du mich erfüllst mit deiner Freude, möchte ich dich mit Freude erfüllen. Wenn du auf mein Leben schaust, möchte ich, dass du dich freuen kannst. Es ist natürlich Lebensveränderung angesagt. Immer mehr Jesus ähnlich werden. hat mal jemand gesagt, Heiligung ist eigentlich schön werden für Gott. Schön werden für Gott. Ich glaube, dass Jesus sich über uns freut heute Morgen. Und dass er unablässig mit seinem Heiligen Geist mit uns am Veränderungsprozess ist. Dass wir immer noch schöner werden für Gott. Und wir werden es, wenn wir sagen, wie Paulus, für ihn lebe ich. Das ist meine Lebensbestimmung, dass ich für ihn lebe. Was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und er schließt mit einem Satz, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes. Das, was ich mal verstanden habe, dass ich geliebt bin, ohne dass ich etwas dafür getan habe, ohne dass ich es irgendwie verdient hätte, dass ich so geliebt bin, dass mir meine Schuld vergeben wird, wenn ich nur sage, Jesus, ich vertraue auf dich. Das werfe ich nicht weg, indem ich behaupte, ich müsste jetzt noch irgendwas dazusetzen. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, niemals. Und ich frage am Ende dieser Predigt zwei Fragen. Wo hast du schon mal aus Furcht deine Überzeugung verleugnet? Nicht wegen einer blöden Zigarre, aber irgendeiner anderen Stelle, wo es vielleicht viel entscheidender wichtig wäre. Wo ist das vielleicht eine Gefahr in deinem Herzen, aus Furcht vor der Meinung anderer, vor dem Urteil anderer, nicht klar Position zu beziehen? Wenn das dein innerer Kampf ist, dann kannst du heute Morgen zu Jesus sagen, Jesus, füll mich neu mit diesem Geist, nicht der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ich brauch's besonders. Und welche Motivation treibt dich heute an zu leben? Ist es für Jesus? Dass du sagst, Jesus, dieser Tag heute, dieser Sonntag, 29. Mai 2022, der ist ganz neu für dich. Heute bin ich für dich unterwegs. Heute will ich so ein helles Licht sein in dieser dunklen Welt. Heute will ich einfach jemand sein, durch den deine Liebe fließen kann, durch die Worte und die Taten, die ich tue. Ich bin einfach zu deiner Verfügung. Mach was mit mir, Herr. Ich bin da. Du kannst diese Entscheidung, für Jesus zu leben, erneuern und sagen, Jesus, ich will es dir heute neu sagen, für dich lebe ich. Für dich ganz allein. Und wer damit einstimmen möchte, wir haben als Lobpreisteam noch ein Lied vorbereitet, in dem wir genau das zum Ausdruck bringen können. Wir leben für den König, für ihn. Und vielleicht macht es dir Freude, auch zu diesem Lied aufzustehen und zu sagen, hier bin ich. Das ist für dich mein Leben. Jesus, und wenn wir jetzt dieses Lied singen und unsere Entscheidung zu dir erneuern, danke, dass du da bist und dass du mit deinem Heiligen Geist in uns etwas tust heute Morgen, dass wir mit neuer Entschlossenheit durchs Leben gehen, für dich zu leben und uns nicht ins Boxhorn jagen zu lassen von irgendwelchen fürchterlichen Furchtgedanken. Danke. Danke, dass du uns an der Hand nimmst, als deine geliebten Kinder und weiterführst. Amen.